lieber übersetzen.
Hablar sobre la traducción.
Herzlich willkommen zu Überübersetzen. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder alle da seid und ich freue mich auch, dass ihr uns durch diese ganzen Theorien folgt, die wir euch immer hinbrezeln sozusagen. Also die ganzen dekonstruktivistischen Gedanken von Professor Dilek-Dista und ihr habt euch von nichts abschrecken lassen. Und außerdem wollte ich mich bedanken heute für diese ganz liebe E-Mail aus Zürich und wir freuen uns total, dass uns jetzt auch Schweizerinnen zuhören und wir kommen bestimmt bald mal in die Schweiz und fragen, wie es bei euch so ums Übersetzen steht. Aber heute könnt ihr euch mal alle total zurücklehnen nach diesen ganzen theoretischen Ausführungen. Heute wird's total entspannt. Heute machen wir was, was allen Spaß macht. Heute geht's um Comic-Übersetzen. Und das ist doch total schön. Das Übersetzen von Graphic Novels oder Comics ist bestimmt was ganz Einfaches. Oder vielleicht ist es auch gar nicht so einfach, wie wir uns das so denken, wenn wir unsere Comics lesen. Und dazu haben wir heute Miriam Alfano eingeladen. Aus Offenbach ist sie gekommen und wird uns mal erzählen, wie das so geht. Und wir schauen dann mal den Comichelden aufs Maul, wie uns schon Luther geraten hat. Wir, das sind heute Miriam Alfano, die hat romanische Sprachwissenschaft und Lateinamerikanistik in Frankfurt am Main studiert und in Venedig. Seit 15 Jahren übersetzt sie spanische und italienische Belletristik und Graphic Novels und leitet auch Übersetzerworkshops. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Übertitlerin aus dem Russischen und Französischen und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu übertragen. Wir fragen uns jetzt heute, wie kommt eigentlich die Übersetzung in die Sprechblase? Wer steckt dahinter? Was muss man dabei alles beachten? Und ich selbst bin ja eine total große Spezialistin. Ich habe nämlich die Gesamtausgabe aller Asterix-Hefte auf Französisch und Deutsch. Und ich habe im Alter von 10 mit meinem Vater mit verteilten Rollen jeden Abend Asterix gelesen. Und wir waren richtig gut, das kann ich euch sagen. Aber über die Übersetzung habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich glaube, das machen wir hier heute mal. Und es ist eigentlich schade, dass mein Vater das nicht mehr hören kann, aber jetzt wird's spannend. Miriam, du übersetzt aus dem Italienischen und Spanischen und spezialisiert auf Comics.
Ja, ich habe mich auf die Übersetzung von Comics in den letzten Jahren eigentlich kapriziert. Ja.
Also ja? Weil, ja. Wie kommt das? Wie kommt man dahin?
Was mich besonders interessiert hat immer, waren Dialoge, Mündlichkeit, Umgangssprache, Jugendsprache, literarische Mündlichkeit. Mhm. Also wie wandert das, was wir in der Alltagssprache machen, in eine verschriftlichte Form? Ja, darüber habe ich mich auch im Studium habe ich mich damit sehr beschäftigt und fand es eine sehr gute Möglichkeit im Comic, so habe ich mir das vorgestellt. Da wird ja viel gesprochen. Tolle Sache, dann machst du jetzt Comic-Übersetzung und dann kannst du ganz viele Dialoge und Mündlichkeit eben abbilden. Ja.
Ah, wie ist das eigentlich? Ich habe mich jetzt ein bisschen im Vorfeld damit beschäftigt, weil ich mir dachte, ich will auch nicht ganz so dumm dastehen, nur mit meiner Asterix-reichhaltigen Erfahrung. Natürlich, möchte ich betonen. Aber ich habe natürlich dann die Wikipedia-Einträge gelesen, den deutschen kurzen und den unglaublich langen englisch-amerikanischen. Und die waren auch sehr unterschiedlich. Und habe noch meine Nichte gefragt, die gerade promoviert zu Comics, nicht zur Übersetzung. Und da kam ich dann direkt dazu, wie was ist es denn jetzt? Ist es Comic? Ist es Graphic Novel? Ist es grafische Erzählung? Wie sagen wir denn jetzt hier, wenn wir uns korrekt ausdrücken wollen?
Eigentlich sagen alle Comic.
Ja.
Was aber schon, was ich nachvollziehen kann, dass es irreführend ist, weil man Comic mit Funnies irgendwie in Verbindung bringt, also mit Witz, mit Alben, vielleicht mit Heftchen, mit Fortsetzungen und dann gab es eben längere Erzählungen, Romane, die über den standardisierten Seitenanzahl hinausgehen, also epischer sind und dafür wurde dann eben Graphic Novel geprägt. Und ja, das wird auch, glaube ich, so ein bisschen verwendet, um das zu nobilitieren. Aber im Grunde genommen ist es dann die längere Form.
Mhm. Eigentlich sind es alles künstlerische Formen. Das Wichtigste ist eigentlich, dass du diese Text-Bild-Kombination hast, ne? Also, dass du hast sozusagen das Bild mit dem Text kombiniert und erzählst sozusagen sowohl grafisch als auch textlich eine Geschichte. eine kurze, eine lange, eine epische oder wie auch immer. Ja. Also du erzählst ja sehr lange Geschichten. Die Bücher, die du mir geschickt hast zur Vorbereitung, haben ja 600 Seiten.
Naja, das ist eins.
Da kommen wir aber später drauf. Mit wem hast du denn angefangen?
Ich habe angefangen mit Stefano Ricci.
Aha.
Die Geschichte des Bären. Das ist an sich wirklich eine lustige Geschichte, die ein sehr verzerrtes Bild auch gibt auf das Genre und wie man da arbeitet. Denn ich habe ein Word-Dokument bekommen, interessanterweise, mit dem Text, ohne Bild. Und diese Geschichte des Bären ist eine ganz vielstimmige, also ich glaube, es sind 4 Stimmen, die da sprechen. Und ich habe dann den Verleger gebeten, ob ich bitte ein Buch bekommen könnte. Und er sagte dann wirklich ganz suffisant, naja, das wird denen nicht viel helfen. Und ich war dann ganz erstaunt, also es kam dann das Buch, allerdings ist es eben zuerst auf Französisch erschienen, in französischer Übersetzung.
Ja.
Und es ist tatsächlich ein Werk, das Bild ist ganz abgelöst von den Stimmen. Die Protagonisten sind oft Tierfiguren und der Text und das Bild ergänzen einander, sind auch miteinander verschränkt, aber es ist jetzt nicht eben, wie man sich einen Comic vorstellt, eine Sprechblase, die zur Figur passt und es ist irgendwie ein Dialog, sondern es ist ein ganz vielschichtiges literarisches Werk mit Gemälden, mit großflächigen Gemälden, also war der Sprung ins kalte Wasser.
Ah, okay.
Und also die Bilder haben natürlich dann doch geholfen. Aber ja, es war ein interessanter Einstieg und auch nicht sehr viel Mündlichkeit, sondern sehr lyrisch.
Also ganz ungewöhnlich. Aber wie ist es normalerweise? Also wie funktioniert das? Wie machst du es? Also du kriegst dieses riesige, ich meine, die beiden, die du mir hier gegeben hast, die sind ja sowohl künstlerisch, also grafisch total anspruchsvoll, als auch textlich und lyrisch. Das sind ja anspruchsvolle Werke, die man da macht. Und ich habe gedacht in der Vorbereitung, wie würde ich da jetzt rangehen? Lese ich erstmal die 700 Seiten durch oder blätter ich es nur über oder gucke ich mir die Bilder an? Oder wie machst du das, wenn du so anfängst?
Also erstmal geht es ja darum zu entscheiden, kann ich das überhaupt übersetzen? Ist es was, wofür ich einen Ton finde. Und meistens bekommen wir zuerst ein PDF, was ein bisschen schwierig ist, weil du liest es ja von oben nach unten und nicht von links nach rechts. Der Comic ist so konzipiert, dass du eine Doppelseite vor dir hast. Aber für den ersten Eindruck kann man auch im PDF, gerade auf Textebene jetzt feststellen, ich kann das oder ich möchte das übersetzen oder ich möchte das nicht oder ich finde dafür keinen Ton.
Ja. Ah, interessant, der Comic ist auf Doppelseite konzipiert, das stimmt, du hast recht. Habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht.
Ja, man muss auch manchmal dann erklären und sagen, ich brauche aber ein Buch.
Weil ich die zweite Seite brauche, weil irgendwas rüber, weil irgendein, ja.
Ja, also weil wirklich sehr viel, weil es manchmal dann auch schnell gehen muss, dann soll mit PDF gearbeitet werden und es ist einfach eine andere Lesrichtung. Aha. Es gibt auch doppelseitige, aber da wirst du blind von. Und ja, also dann kommt es und dann sagen wir mal, ja, ich kann das mir vorstellen, das zu machen. Es passt terminlich. Wir kommen mit den Honorarvorstellungen irgendwie übereins.
Oh, gleich zwei ganz spannende Sachen. Terminlich, wie viel Zeit hast du für sowas?
Also hier für den Reviati hatte ich sehr lange Zeit, glücklicherweise.
Das ist dieser 700-Seiten-Wälzer.
Genau.
Und ich habe dreimal Spucken von David Reviati. Sprechen wir gleich noch. Wir erzählen euch gleich noch ein bisschen was über die Comics.
Das ist eben ein Buch gewesen, da ich das nicht hauptberuflich mache. Ich glaube, ich hatte über ein Jahr Zeit.
Oh.
Das war schon 3 Jahre zuvor, glaube ich, in Italien erschienen und auch ein Verlag ist natürlich bei den Herstellungskosten vorsichtig mit so einem Buch. Und also ich freue mich immer sehr, dass die Verlage das respektieren können, dass die Übersetzung besser wird, wenn man mehr Zeit dafür hat.
Mhm.
Ja. Und da ich jetzt nicht Autoren übersetze, auf die die Welt so wartet, also die jetzt als Bestseller oder als ganz oben irgendwo stehen, bekomme ich dann auch die Zeit.
Mhm. Ja. Ach super. Und wie ist es mit der Bezahlung? Ich meine, wir alle jammern immer. Ich habe so eine kleine Obsession von Bezahlung. Ich will immer gleich wissen. Ich will es nicht genau wissen. Ich will nur wissen, kann man davon leben?
Vom Comic übersetzen?
Also
nein.
Nicht.
Okay. Das ist ganz einfach. Aber es wird nach Normseite bezahlt. Also was, glaube ich, was man berücksichtigen muss, ist, dass der Textumfang beim Comic verglichen zum Romanübersetzen pro Projekt einfach so viel geringer ist. Ja, also wenn du jetzt denkst, oh, 600 Seiten Roman, das sind vielleicht 80 Seiten Text dann auf der Normseite.
Ja, ja, genau. Du hast ja manchmal hier Seiten.
Und wie viele Projekte müsste man dann tatsächlich übersetzen? Also aus dem Italienischen, das geht niemals gut. Also das ist eine zusätzliche, also musst schon noch andere Sachen machen.
Ja.
Ich kenne keinen, also doch, ich kenne eine Comic-Übersetzerin, die im Manga-Bereich eben übersetzt, in dem sehr, sehr viel auch übersetzt wird, auch mengenmäßig.
Ja.
Ich glaube, die kann sich, also die macht das hauptberuflich.
Aus dem Japanischen dann, ne?
Ja.
Ja, genau. Ja, das heißt, du hast den Ton gefunden, du hast deine Konditionen ausgehandelt, dann stürzt du dich rein.
Also ich bin jemand, ich arbeite erstmal ins Unreine. Also ich muss einmal durch den Text, ich muss mal alles angefasst haben und die Untiefen ausgelotet haben. Und meine erste Fassung ist also wirklich immer voller Fragen an mich selbst, voller unterschiedlicher Varianten.
Früher war es ja so bei diesen Comics, also zumindest habe ich ein bisschen gelesen, dass man sich mit einem Pergamentpapier die Sprechblasen abgepaust hat und da hat man dann sozusagen dieses Lettering gemacht, nämlich reingeschrieben. Das dürfte ja jetzt heute vielleicht doch schon ein bisschen anders laufen, oder?
Oh, also die Aficionados, wo es sehr wichtig ist, dass die Grafik in der Sprechblase, also es ist ja ein Gesamtbild, also der Weißraum in der Blase muss ideal ausgefüllt sein und wird in der Regel im Original mit Hand geschrieben, was ein ganz anderes grafisches Bild ergibt als maschinengeschriebene.
Ah, okay.
Ja. Deshalb ist es schon nicht selten, dass handgelettert wird.
Aber das müsstest du nicht machen.
Nein, das macht ein Letterer. Also das ist auch das, was man am Comic eben sehen muss, wie viele Urheber und Künstler daran beteiligt sind.
Ja,
das ist einmal der Autor, der eventuell, also es kann sein, dass es einen Szenaristen gibt, der das Szenario entwirft, den Text schreibt, ein Zeichner, der es umsetzt. Dann gibt es eben, ja, je nachdem, wie der Comic entsteht, wird getuscht, wird vorgezeichnet oder der Zeichner macht eben alles.
Ach, wie spannend. Und du gibst aber sozusagen das in der Word-Datei ab, ganz normal. Oder
genau,
darfst du schon in den Blasen auch, kriegst du irgendwie
Ich muss
so
es Gott sei Dank nicht. Also ich, was ich berücksichtigen muss, ist, dass der Text nicht länger läuft im Idealfall. Er muss in die Blase passen. Auch wenn er jetzt frei als Textbox unter der Grafik steht, darf er nicht, wenn es 1,5 Zeilen sind, es können nicht 4 Zeilen draus werden. Also
das heißt, du musst dich an die Wortzahl halten, dass, obwohl das Deutsche ja dann doch 15% länger ist meistens, ne?
Ja, ja, ja.
So ein Problem.
Also. Ja, und wir entwickeln, also wenn man sich mit Kolleginnen unterhält, wir entwickeln eine erschreckende Neigung zur Knappheit. Braucht man das oder kann das weg? Ja, also, nee, also da hilft einem ja das Bild im Idealfall. Das Bild erzählt er auch und dann kann man da manchmal weglassen. Also ich finde, es ist nicht die schwierigste Herausforderung beim Comic übersetzen, aber es ist auf jeden Fall, muss man das Bedenken. Ich zähle eigentlich keine Zeichen. Man bekommt da schon ein Gespür für, spricht vorher auch mit dem Verlag, ob jetzt handgelettert wird, die deutsche Übersetzung, und wenn, ob sie versal gelettert wird oder ob ein...
Was heißt versal gelettert?
Alles in Großbuchstaben.
Ah, okay.
Manchmal ist es in der deutschen Übersetzung, dann wird mit einem Font auch gearbeitet, den der Künstler selbst meist erstellt. Also nach seiner Handschrift. Und das sind Fragen, die man im Vorfeld klären kann, dann weiß man, worauf man sich einstellt. Aber das, also was das Platzproblem trifft, das kann man im Vorfeld so abklopfen.
Okay. Ja. Das heißt, das ist zwar eine Schwierigkeit, über die viel geredet wird, aber es ist nicht die eigentliche Schwierigkeit.
Es ist die offensichtlichste, sag ich mal.
Die Schwierigkeit ist ja wahrscheinlich auch, mit diesen Wortspielen umzugehen.
Ja, Redewendungen, die zeichnerisch abgebildet sind.
Ja, das? Wie? Ach so, die zeichnerisch abgebildet sind?
Die Franzosen lieben das.
Ja.
Also die Franzosen lieben das und im Moment arbeite ich an einem Autor, der mit Witz arbeitet und der Witz kommt ganz viel aus umgangssprachlichen Elementen und der italienischen Popkultur der 80er Jahre. Also Bezüge auf Anime, die bei uns nicht erfolgreich waren, wenn sie überhaupt gelaufen sind.
Oh.
Und Also sehr viel auch so sakrale Sachen irgendwie, die für uns in einfach in so einen leeren Raum fallen. Mhm. Da und es soll dann lustig sein. Oh, also es soll auf eine Pointe hinauslaufen. Das ist schon, das ist eine sehr große Spielerei.
Ja.
Und also es macht Freude, da irgendwie was Äquivalentes zu finden. Und manchmal musst du einfach sagen, ja, diesen einen Witz verlieren. Vielleicht finden wir einen anderen noch, ja, an einer anderen Stelle, um das da auszubügeln. Ja. Aber da, ja, das
sind, ja, interessant. Das sind, du musst im Rahmen deiner Bilder spielen, sozusagen. Ne?
Ja, also die Frage ist dann, wozu benutzt er das? Mhm. Also, und wenn es dann um ein Anime geht, das bei uns, also die Ritter des Zodiac zum Beispiel, das war sehr erfolgreich in Italien und das wird aber nicht besonders weit ausgeführt, weil das eben zum allgemeinen Wissen des Lesers gehört, mhm, oder der Leserin. Und im Deutschen hast du jetzt aber diese völlig erfolglose, das ist zwar mal gelaufen, aber es ist in Deutschland nicht erfolgreich und das gehört nicht zum
kulturellen Gedächtnis, nee,
zum allgemeinen Wissen.
Kannst du nicht, ja, darauf referieren.
Genau.
Müsstest du eine Fußnote machen, aber das, ja, kannst du ja, das, nicht.
Also teilweise wird das so gelöst.
Ja.
Ja. Ja, ist ein bisschen traurig, weil es ist so der erzählte Witz dann auch.
Mhm. Also das sind so die schwierigsten Sachen. Was aber noch gibt, ist, da habe ich mich gefragt, was ist mit den Geräuschen? Lautmalereien sind ja in jeder Sprache unterschiedlich, ne? Du kannst sie ja nicht einfach übertragen. Also, mhm, Hähne, Krähen, ja, in jedem Land, mhm, anders.
Mhm. Ja. Ja, also du sprichst zwei Dinge jetzt an. Also die unterschiedliche Verschriftlichung von Onomatopoeien und die Einbindung in die Grafik. Mhm. Ja, also es sind andere grafische Elemente, es sind Zeichnungen häufig. Mhm. Und das kommt ein bisschen drauf an. Also die Superhelden, die haben, glaube ich, alle englische Soundwords auch heute noch. Da stößt sich niemand dran. Wir haben ja selbst auch, wir übernehmen vieles auch in unserer Alltagssprache. Viele sind immer noch geprägt von Erika Fuchs Lösungen.
Erika Fuchs war eine berühmte Übersetzerin von Comic, ne? Die hat auch eine Herausgeberin
Donald Duck.
Duck gemacht. Genau.
Genau. Sehr freie, sehr freie, sehr inspirierte, genau, Übersetzung. Und die hat eben eine Verbstamm verwendet für Schnüff oder Lächel oder so. Das geht, ich würde sagen, das geht überhaupt nicht mehr in einem anderen Genre, weil du bist sofort in Donald Duck.
Die hat es sozusagen für sich gebunkert, diese Worte.
Ist so, also das ganz stimmt. Generationen sind damit groß geworden und verbinden es tatsächlich damit.
Ach,
also
toll, ne? Da kommt so eine Übersetzung in die Sprache rein von der Übersetzerin und wird auch sogar mit einem Namen verbunden, dass man dann sogar weiß, wer es erfunden hat. Das ist ja immer richtig toll. Mhm.
Ja, und es ist ein Sprachverhalten, das dadurch geprägt, ja, wurde. Ja, nee, und also im literarischen Comic, das meiste, was ich übersetze, ist eben literarischer Comic, da ist schon der Wunsch, die Soundwords in eine deutsche Form zu übertragen. Also das können ganz kleine Dinge sein, dass jetzt ein Schreibgeräusch, ein Kratzen des, der Stift auf dem Papier, den der Zeichner vielleicht mit CRT wiedergibt, dass wir dann das K einsetzen für das C.
Ach so.
Ja. Ja, aber es, mhm, ist einfach eine andere, wir würden es halt anders schreiben, ja, anders die Lautung verändern oder, ja, Italiener nehmen auch englische Sounds, mhm, die dann aber, das hängt ein bisschen von der Politik und der Auffassung des Hauses, des Verlags, des deutschen Verlags ab, ob eben da die Grafik geändert wird oder nicht und die wird dann auch unter Umständen geändert.
Also, dann müsste unter Umständen bei diesen Wörtern das ganze Bild neu gemalt werden, wenn das so integriert
wenn
ist.
Wenn es sehr groß ist, ja. Das wird auch, ach, das wird dann gemacht. Ja, entweder der Zeichner selbst oder man kann das am Computer machen.
Ja.
Also es gibt ein sehr schönes Beispiel, das ist eine sehr lange Fechtszene, mhm, in Emilio Salgari, also Sweet Salgari von Paolo Bacciglieri, der sehr, sehr, sehr viel mit Soundwords arbeitet.
Das ist das Historische, ne?
Ja, das ist eine Biografie.
Ja.
Das ist die Biografie eines Schriftstellers, eines Abenteuer, also der italienische Jules Verne oder Karl May oder was du willst,
ja,
dem der Zeichner ein Denkmal setzen wollte und seine Geschichte erzählen wollte.
Oh, schön. Wir packen euch übrigens alles in die Shownotes. Macht euch keine Gedanken.
Ja, ist auch ein ganz außergewöhnlicher Zeichner, auch in der Herangehensweise, was er mit der Grafik macht, wie er mit Text arbeitet, wie er die Sounds in die Zeichnung einbaut. Und diese Fechtszene, also da sind Sachen drin, die wir einfach so akustisch nicht nachvollziehen. Und da mussten dann neue...
Wie zum Beispiel?
Der haut dem irgendwann mit dem Säbel ans Gesicht und verletzt ihn. Und da brauchte ich was Deutsches. Ich habe den Vokal behalten, musste aber andere Konsonanten drumherum bauen und war dann irgendwann bei Schwock.
Aha.
Ja, weil das für uns nachvollziehbar ist. Es sind ja alles erfundene Verschriftlichungen von Lauten.
Ja. Und die musst du dann teilweise neu erfinden.
Ja, oft.
Also Verletzung im Gesicht, immer. Da hättest du doch zu einer schlagenden Verbindung gehen können. Die hätten ja wunderbar sagen können, was für ein Geräusch macht.
Meinst du, die können Sound?
Wegen dem Schmiss.
Also. Nee, also ich mache das lieber mit Kollegen, die sehr erfahren sind mit Sounds und wir spielen dann so Sachen durch und machen lustige Geräusche.
Ja?
Und
ja, ihr ruft euch dann an.
Das geht am besten. Quatsch. Ja, oder wir treffen uns oder wir...
Ach, das kann ich mir ja sehr schön vorstellen. Comic-Stammtisch muss ja was unheimlich Witziges dann sein, wenn man am Nebentisch sitzt und ihr euch die Laute schwong, schwapp und...
Genau, schwapp. Ich weiß gar nicht, ob es einen Comic-Stammtisch gibt. Es gibt ein Forum auf jeden Fall, ein Comic-Forum.
Ja. Ach, schön.
Übersetzern.
Ah ja, das kann man sich vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist. Diese Laute, die sind ja dann auch so groß gezeichnet und sind so sehr prägnant in den Bildern. Ne? Und man merkt direkt, was mir aufgefallen ist beim Gipi, also von dem wir immer reden, das ist das Buch Besondere Momente mit falschem Applaus, sagen wir gleich noch. Da hast du immer, Piri Piri macht's da immer.
Ja.
Da habe ich mich gefragt, was ist das Piri Piri?
Ja, Piri Piri ist das Handy des Protagonisten.
Warum macht das Piri Piri?
Das machte es im Original und es war sehr treffend. Also das ist ein Sound, den ich einfach übernommen habe, weil ich den sehr, also es hat für mich diesen Klang gehabt von so einem Nicht-Smartphone, also einem älteren Handy.
Ah, okay.
Das so ein zirpendes Geräusch macht.
Ah.
Und das war für mich eben, ja, das ist ja nicht so eine Melodie oder sowas. Aha. Das waren ja früher eher so... simple Klingeltöne.
Genau, ja. Weil es spielt ja der Mann, um den das geht, jetzt müssen wir wirklich mal über das Buch reden, ist 56, das heißt, er ist nämlich so alt wie ich, das spielt in einer Zeit, wo die Handys noch keine ausgefeilten Melodien gemacht haben.
Ja, ja.
Was hat's eigentlich mit dem Autor auf sich?
Gipi ist in Italien ein sehr bekannter Comic-Autor, der sehr spät sein erstes Werk vorgelegt hat, in seinen 40ern,
aha,
was ungewöhnlich ist, denn auch Comic-Autoren sind ja junge Autoren. Und das erste Werk waren eigentlich Ölgemälde. Und damit hat er, weil er halt eigentlich dann so einen malerischen Aspekt da auch mit reingebracht hat, hat es sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und der setzt sich sehr damit auseinander, wie geht das Erzählen mit Bildern? Mhm. Also ja, wie erzählen wir Bildergeschichten oder Bilderromane? Oder er gibt dem jetzt nicht so einen festen Begriff, denkt da aber sehr viel drüber nach. Und für ihn ist im Grunde genommen das Wichtigste das, was dazwischen passiert, zwischen den Bildern.
Mhm.
Für mich ist das eben der Autor, der am bewusstesten auch mit dem Text arbeitet. Also wo jetzt die Zeichnung sehr wichtig ist und der Text mindestens genauso wichtig ist.
Und er macht auch beides. Er macht Text und Bild.
Also wir haben hier Silvano Landi, der Protagonist, ist Comedian und hetzt von Auftritt zu Auftritt und dazwischen sitzt er am Bett seiner sterbenden Mutter. Und die Konfrontation mit dem Tod, mit dem nahen Tod der Mutter löst vieles in ihm aus. Und was mich da fasziniert hat, du kennst dieses Suchspiel beim Topfschlagen, ne, du kriegst die Augen verbunden und dann wirst du von deinen Mitspielern dirigiert mit heiß-kalt.
Ja, heiß-kalt, klar.
Im Italienischen wird es gemacht mit Wasser und Feuer.
Oh nein, und daraus ist dieses Buch aufgebaut.
Acqua e fuoco. Und der einzige Hinweis im ganzen Buch, was das mit diesem Wasser-Feuer auf sich hat, es gibt an einer Stelle den Begriff Fuorchino, also das wäre unser lauwarm, dass du dann weißt, ah, hier macht er irgendwas mit. Ja, was ist das? Das war eine ganz schöne Nuss.
Ja, das kann ich mir aber richtig vorstellen. Ist dir aber gut gelungen. Aber da sieht man mal, auf was du da alles achten musst. Das ist ja der Hammer. Also das ist ja dann praktisch etwas, was sich komplett durchzieht durch das ganze Buch, wo du eine Grundentscheidung treffen musst, ne? Und immer wieder jedes Wort überdenken musst.
Im Grunde, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, ist es wie ein großes Gedicht. Mhm. Also, weil es gibt sehr viele, also es werden Räume aufgemacht, die irgendwann wieder aufgegriffen werden, aber das Netz, das große Ganze, die Echoräume, die entstehen, das muss man wieder aufgreifen, damit der Leser nicht ins Leere läuft.
Mhm. Die Form spielt halt eine unglaublich große Rolle, ne? Die grafische Form spielt eine große Rolle und der Rhythmus auch, ne?
Ja, ganz.
Der Rhythmus spielt auch eine große Rolle.
Die Silbenzahl ist dann das, woran du dich hältst oder versuchst oder denkst, sind wirklich auch kleine Gedichte drin, die aber gar nicht als Gedicht zu erkennen sind, weil es in Sprechblasen steht.
Jetzt glaube ich, haben wir den Leuten richtig Lust gemacht auf dieses Buch.
Hoffentlich.
Also ich bin wirklich sehr kritisch daran gegangen, weil ich dachte, naja, ich bin ja viel zu verkopft für sowas. Für Comics muss sagen, es hat mir super gut gefallen. Werde ich auch noch zweimal lesen, das Buch, weil das wirklich schön war. Und bei dem anderen, bei David Reviati, dreimal spucken, das ist ja wieder was ganz anderes, ne? Das hat jetzt nichts mit Autofiktion zu tun, das ist geschichtlich eigentlich, ne? Oder wie würdest du es kurz beschreiben?
Naja, also der Autor sagt dazu, es ist ein Stück weit, was er auch erfahren hat in seiner Jugend, also Ausgrenzung von gewissen, hier sind Sinti und Roma, die ausgegrenzt werden. Und ihm war wichtig, einen Teil der italienischen Geschichte zu erzählen, die oft vergessen wird. Und es ist ihm aber auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass Lager und Vernichtung nicht nur in Deutschland stattgefunden haben, sondern eben auch in Italien. Mhm. Ja. Und das erzählt er mit.
Ja. Hm. Ja, das ist ein sehr berührendes Buch. Da ist eigentlich das Problem wahrscheinlich es ist eine krasse Jugendsprache, die da gefordert ist von dir. Hm. Diese Jugendsprache ist eine große Herausforderung, scheint mir bei diesem Buch zu sein.
Mhm. Ja, also ich fand dadurch, dass ich die Atmosphäre sehr gut nachvollziehen konnte und das ja was ist, womit ich mich sehr gerne beschäftige.
Wie du ja ganz am Anfang schon gesagt hast.
Genau.
Und es in den 80er Jahren spielt.
Habe ich das?
Ist ja. Uns ja jetzt auch entgegenkommt.
Genau, passt
das heißt jetzt nicht, dass wir dies nicht kennen.
Nee, aber es birgt natürlich einige Fallstricke.
Ja, welche?
Naja, also du darfst halt nicht zu dick auftragen, ganz, ganz klar. Immer.
Ja.
Du musst immer so ein bisschen bremsen. Also auch wenn du da jetzt schön so einen kleinen Hammer reinsetzen willst, das ist oft zu laut, aber du kannst schon. Also meine Lösung, und das ist, weil ich mich viel so mit verschriftlicher Mündlichkeit auseinandergesetzt habe, die Lösung ist selten das Lexikon in der Abbildung von Mündlichkeit, also dass man jetzt denkt, ah, das ist ein besonders schönes Substantiv, das ist ein besonders schönes Schimpfwort, ein deftiger Fluch oder das ist häufig viel zu viel und es knallt und es irritiert, es veraltet schnell. Womit ich viel besser arbeiten kann, ist die Syntax, also parataktisch erzählen, also keine Relativsätze, wenn es irgendwie geht, also Hauptsätze hintereinander schalten, das funktioniert in meiner Auffassung am besten, also nur ist nur eine Sache, aber das Lexikon ist natürlich verführerisch.
Naja klar, was auch verführerisch ist, finde ich bei diesen Sachen, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, klar, dann denkt man so an sich selbst und seine Zeit, als man jung war, irgendwo im Ruhrgebiet. Du irgendwo in Offenbach. Das ist wahrscheinlich auch nicht so richtig gelungen, wenn man da seine ganzen Regionalismen reinbringt, oder?
Ja, leider geht es ja gar nicht. Wenn du da jetzt schon so ein Labbedudel oder irgend sowas.
Nee, das geht leider gar nicht.
Ja,
also Hessisch ist ja jetzt eher.
Ja, also Hessisch.
Nichts gegen so Hessisch, gar nicht, aber.
Aber das geht gar nicht. Es geht überhaupt kein Dialekt.
Das heißt, du findest eine Art allgemeinen Soziolekt, mit dem du umgehst. Sozusagen.
Ja, man markiert es eher als Umgangssprache. Also ist meine Herangehensweise.
Ja. Ja. Ja, fand ich auch schön. Was ich viel schwieriger noch fand, also das fand ich schon, da habe ich schon gedacht, oh, okay, das dürfte relativ schwierig gewesen sein. Und dann noch mit all dem, was du vorher erzählt hast, in den entsprechenden Weißblasen, in der entsprechenden Schriftgröße. Die Rassismen fand ich jetzt auch. Also gerade da es ja um Antiziganismus geht, ist das natürlich was, wo ich jetzt auch im Theater viel mit zu tun habe. Wie bist du damit umgegangen? Das ist ja was, worüber wir auch wahnsinnig viel sprechen. Wie übertragen wir das?
Ja, Also es gibt so eine Romani-Seite, das kann ich ja dann auch dir noch für den Anhang irgendwie sagen. Da habe ich sehr viel gelesen. Also wie gehen die selbst damit um? Wie wollen sie wertschätzend genannt werden? Wir haben in Deutschland eine besondere Situation. In Italien sagt man Rom. Und wir sagen hier immer Sinti und Roma. Und es knallt auch da aus dem Kontext raus. Und ich habe, wenn aber das pejorativ verwendet wird, weil abgebildet wird, dass hier jemand diskriminiert wird.
Worum es ja geht in dem Buch.
Genau, worum es auch
Auch
geht,
geht.
aber auch mit einer großen Seelenverwandtschaft, ist ein sehr schmalziges Wort, aber es geht schon auch um so ein Sich-Erkennen im anderen und sich sehr nahe fühlen.
Ja, und es ist sehr, sehr schön in dem Buch. Also.
Ja, also es geht um beides, aber das wird nicht ausgesprochen, sondern es ist unterschwellig da. Man hilft sich, aber man hilft sich auch nicht. Man lässt sich auch gegen die Wand laufen. Also es ist ziemlich authentisch. Es ist jetzt nicht so übertrieben dargestellt, ah, ich als Versteher und ich habe denen immer geholfen, überhaupt nicht, sondern es ist konfliktiv, aber auch eben faszinierend. Und dann muss man schon das böse Wort benutzen. Ja, also man muss dann schon, wenn eine Diskriminierung stattfindet, die auch ausdrücken, dem kann man nicht ausweichen, finde ich. Ja, und
Kann man diskutieren, genau. Das
ja.
wird ja vielfach diskutiert. Auf jeden Fall,
Ja.
du machst das hier und musst es auch machen in dem Comic.
Ja.
Sprichst du sowas mit dem Autor nochmal rück
Ja,
oder mit dem
natürlich.
Verlag? Das müsst ihr wahrscheinlich, ne? Müssen wahrscheinlich mehrere
Natürlich,
Leute
natürlich.
so ein
Ja.
sensibles Lektorat rüberlaufen lassen und dann bespricht man, ob man überhaupt Z-Wort benutzen kann
Ja,
oder.
also an welchen Stellen und was man dann jetzt macht. Aber du müsstest dann ganze Teile, also eigentlich kannst du das ganze Buch nicht mehr machen.
Hier, genau, in dem
Ja,
Fall, ja.
und aber er will ja erzählen von diesem Poyamos, der auch stattgefunden hat. Ist
Also.
also wirklich auch einer, der sehr viel recherchiert und jetzt nicht nur aus, also der Impuls ist der persönliche, die vielleicht die persönliche Erfahrung aus der Jugend. Und dann will er eine Geschichte erzählen.
Ja.
Und eben, wie gesagt, es ist ihm wichtig, dann zu sagen, wir in Italien hatten so und so viele Lager und die hatten wir da und da und sind so und so viele Menschen dabei ums Leben gekommen und es wird über andere Völkergruppen immer sehr viel gesprochen und dass der Poyamos wird einfach vergessen und totgeschwiegen und nicht behandelt. Und das war ihm wichtig, das mitzuerzählen. Und dafür braucht er aber auf der anderen Seite auch die Diskriminierung in der Gegenwart. Ja, um davon ausgehend auch das erzählen zu können. Ja.
Ja, das ist toll. Das ist wirklich auch ein sehr tolles Buch gewesen. Und da wird einem klar, mit was du es zu tun hast und dass es mitnichten einfach nur lustig ist, sondern du musst wirklich tief recherchieren, ja, um dann eigentlich dich wieder zurück in diese Sprechblasen und ohne die Möglichkeit der Fußnote und diese ganzen Bildschöpfungen, diese Bild-Text-Kombinationen aufzulösen und miteinander spielen zu lassen und lebendig werden zu lassen. Also wirklich toll und Hut ab, wie du das machst. Mir total gut gefallen. Also mich habt ihr jetzt und auch nochmal einen großen Dank an den Avant Verlag, der die Bücher geschickt hat und dass ihr solche tollen Bücher macht. Also
Ja, das muss man
wirklich.
schon sehen, ne? Das sind jetzt keine großen, davon kann man keine wirtschaftlichen großen Erfolge sich erhoffen, leider. In Italien sind es Superstars, aber hier leider noch nicht. Da ist ein
Was nicht ist,
großes
kann ja noch
Frustrat.
werden, vielleicht, ne?
Ja.
Es ist ja wie immer, man muss die Menschen dran gewöhnen, ne? Also was
Ja,
wir
sie,
nicht kennen, das
ja.
da tun wir uns immer ein bisschen schwer mit, ne?
Natürlich.
Miriam, das war sehr, sehr spannend, was du uns alles erzählt hast. Haben wir jetzt alles? Gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben willst?
Ich merke das immer noch im Gespräch auch so, ach na ja, du übersetzt Comics und dann geht gleich so irgendwie das Rolltor ein. Ich runter, Roms,
Ich
Comics.
glaube, heute ist es hochgegangen.
Und da gibt es also wirklich jetzt nicht nur aus dem Italienischen, auch aus vielen anderen Sprachen viel zu entdecken, was eben mit dem klassischen Comicverständnis, dass es weit sehr viel weiterentwickelt hat und aber auch die klassischen Comics sind cool,
Ja,
ja.
okay, das passt, weil wir hatten ja schon einen Podcast gemacht, Übersetzerin als Entdeckerin. Wir sind ja schon Entdeckerin, also dann geht mal los. Entdeckt mal viele Sachen und sonst meldet euch bei uns, wenn ihr noch was wissen wollt. Und vielen, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in deine Arbeit.
Danke für die Möglichkeit, darüber zu berichten.
Das war über Übersetzen. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Also uns hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ihr jetzt noch weiterlesen wollt, dann findet ihr wie immer auf unserer Website www.überübersetzen.de alle Informationen, paar Bücher, paar Webseiten. Ihr findet natürlich alle Folgen da. Wenn ihr Lust habt, abonniert uns, empfehlt uns weiter, diskutiert mit uns auf Facebook oder Instagram, schreibt uns einfach eine Mail, wenn euch irgendwas nicht passt oder wenn euch was besonders gut gefallen hat oder wenn euch was fehlt, wenn ihr mal noch über was ganz anderes sprechen wollt, dann meldet euch. Wir freuen uns auf jeden Fall und melden uns zurück. Na dann, tschüss, macht's gut.
Wij willen vertalen. Wij willen kopen.
И, por supuesto, hablar de la traducción. Переводчица.